Den warmen Eislutscher gibt es halt auch bei der KI nicht. Weil wenn ich möchte, dass meine Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen KI-Tools arbeiten, muss ich einfach offen sein für Experimente. Experimente bedeuten Ineffizienzen. Aber zu sagen, Amazon ist kein Mitbewerb, es wäre gelogen. Aber wir sind in der Lage, in den Segmenten, in denen wir uns bewegen, gegen Amazon zu behaupten. Zum Teil ist der Online-Shop oder der Online-Auftritt als der Allheilsbringer kommuniziert worden. Und wenn ich dann den Shop habe, dann ist die Frage, okay, wie komme ich zu Umsätzen? Wie komme ich zu Kunden? Ich muss selber auch bereit sein zu sagen, ja, okay, meine Meinung ist meine Meinung, aber deine ist besser. Also nice sein bedeutet nicht, Konflikte runterzuschlucken, sondern nice sein bedeutet, menschlich mit dir umzugehen.
Stellt euch vor, ihr führt ein Unternehmen aus einem Keller heraus, keine Investoren, kein Venture Capital, keine klassische Silicon Valley Story, wie man sie richtig kennt. Nur ein guter Plan, viel, viel Disziplin und die feste Überzeugung, dass man Amazon nicht frontal angreifen muss, um im E-Commerce zu gewinnen. Stellt euch vor, ihr baut aus der südsteirischen Pampa heraus einen Online-Versandhändler, der heute sage und schreibe 2 Millionen Pakete pro Jahr in 80 Ländern schickt. Und dann kommt noch die bekannte Drogeriekette Müller und sagt, wir wollen ein paar Prozente von euch kaufen und von euch lernen, wie E-Commerce wirklich geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 1-2-3-C Podcast, dem Podcast über digitale Transformation, Innovation und echte Unternehmer-Insights. Ich spreche heute mit einem Mann, der zeigt, dass man in der Steiermark echte europäische E-Commerce-Champions bauen kann. Ich begrüße nämlich Christoph Schreiner, Geschäftsführer der Niceshops GmbH, heute bei uns im 1-2-3-C Podcast-Studio. Herzlich willkommen im 1-2-3-C Podcast.
Hallo.
Danke.
Ich freue mich sehr, dass wir hier in Graz sitzen, meiner alten Heimat. Ich bin ja da in die Schule gegangen und bin ja auch in Graz geboren worden, was sind das Wortes. Und wir sind hier im Konferenzraum, im Mastermind Room von Niceshops. Sie sitzen da irgendwie im Himmel, auch wenn ab und zu dunkle Wolken aufgezogen sind, aber der Himmel ist trotzdem da. Und was ich mich sofort fragen muss, was sehr ungewöhnlich ist, du bist ja einer von drei, später sogar von sechs im Führungsteam bei Niceshops. Wie erklärt man das eigentlich seinen Freunden, wenn man sagt, ich bin Geschäftsführer, aber habe nichts zu entscheiden und bin nur der Einzige? Wie funktioniert denn das?
wie funktioniert das? Als allererstes würde ich sagen, ja, wir sind ja ein weibliches Unternehmen, ich bin Geschäftsführerin.
Okay.
Also wir ziehen das konsequent durch.
Okay.
Wie würde ich das meinen Freunden und Freundinnen erklären? Ganz einfach, dass wir uns die Verantwortung so aufgeteilt haben, wie es fürs Unternehmen am besten ist. Und jeder, der das Unternehmen kennt, weiß, dass wir nicht die Philosophie verfolgen, Geschäftsführer ist der gescheiteste Mann im Unternehmen, sondern wie kann man möglichst viel Kompetenz eigentlich in die Entscheidungsfindung einbauen.
Und welche Rolle übernimmst du in dem CEO-Trio? Also was ist da deine Handschrift?
Ich bin für die operativen Themen großteils zuständig und für den ganzen langfristigen Strategieaufbau. Wo bewegen wir uns als Handelsunternehmen hin? Wie schauen unsere Operations aus? Genau.
Okay. Du bist ja 2015 zu Niceshops gekommen, also im 11. Jahr im wahrsten Sinne des Wortes. Was hat dich damals gereizt, dort anzuheuern?
Dafür muss ich ein bisschen aus meiner Geschichte erzählen. Ich hab ja gleich nach meinem Studium total naiv und relativ unvorbereitet ein eigenes Unternehmen gegründet. Eine Ein-Mann-Show auch im E-Commerce-Bereich, habe das schön zum Wachsen gebracht, aber dann irgendwann einmal bin ich allein einfach angestanden. Da war das Thema mit Investoren, Finanzierungen, das war einfach ein Thema. Und das Risiko war mir allein einfach viel zu hoch. Und dann war eine Zeit lang bei Neckermann, für Menschen, die das noch kennen, eine Zeit lang bei der Styria Media Group für Digitalgeschäft zuständig. Und ich habe relativ schnell gemerkt, ich bin nicht der typische Konzernmensch. Ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich mit den Entscheidungswegen nicht wohl, ich fühle mich nicht wohl, wie in einem Konzern agiert wird. Und das hat insofern gepasst, weil meinen Shop hat damals die Niceshops in Gründung befindende Gruppe gekauft. Okay. Und ich war mit dem Roland Fink, dem Gründergeschäftsführer, immer im guten Austausch, beziehungsweise mit ein paar Kollegen eigentlich immer im Austausch. Und dann irgendwann einmal mit dem Roland beim Café hat mich gefragt, du, hast du nicht Bock, dazuzukommen? Und ich habe gedacht, ja, gern, was war's? Ja, Geschäftsführung. Ich habe gesagt, passt, ich bin dabei.
Super, sehr cool. Du bist ja auch Mentor in der Glaub an dich Startup Academy, der erste Bank. Was nimmst du eigentlich da mit für dich aus der Rolle als Geschäftsführer für das Unternehmen?
Da kommen so viele unterschiedliche Ideen und Menschen hin. Und das Coole ist, dass man seine eigenen Vorstellungen oder Prozessideen oder Ideen, wie das Geschäft läuft, immer wieder erklären muss und dadurch selber auf Fehler draufkommt oder neue Perspektiven bekommt. Und gleichzeitig hilft man Menschen dabei, vielleicht den einen oder anderen Umweg sich zu ersparen. So eine coole Win-Win-Situation.
Okay. Abseits von dieser ganzen Geschäftsführung, bis in privat, wo holst du dir dann Ausgleich? Family, Sport, weggehen, Party machen, was ist eher so deine Welt?
Family und Sport, ja. Party machen, weggehen, die Zeiten sind vorbei.
Na geh. Bist du noch relativ jung, dann muss man auch durchstarten in Ibiza oder irgendwo.
Ja, vor 10 Jahren.
Genau. 10 Jahre ist gerade angeschnitten. Was glaubst du in den letzten 10 Jahren? Was ist da an der Führungskultur anders geworden? Was ist wichtiger geworden in der Führungskultur?
Wenn ich es jetzt mit dem Mitbewerb vergleiche, ist unser Weg mehr die Normalität geworden, kommt mir vor, aus der Beobachtung heraus. Wir waren damals schon noch eine bunte Katze. Heute gibt es immer mehr Unternehmen, die von sich heraus mit dieser Art zu führen oder zu arbeiten einfach gegründet werden. Wir sehen auch immer wieder, dass Konzerne da versuchen, Transformationsprozesse einzuleiten aus einer Führungsperspektive heraus. Aber wir sehen einfach, dass der Benchmark, was von den Kolleginnen und Kollegen erwartet wird am Arbeitsmarkt, einfach sich mittlerweile schon auch verschoben hat.
Alles klar. Okay. Wir kommen da eh noch drauf zu sprechen. Jetzt haben wir dich ein bisschen kennengelernt, aber wir steigen jetzt gleich in die härteste Phase der Unternehmensgeschichte ein. Wir kommen zu einem Moment, den kein Führungsteam gerne erlebt. Anfang 2024 musstet ihr 90 Mitarbeiter entlassen. Eine sehr große Zahl. So ein bisschen unter der Version, was uns nicht umbringt, macht uns nur härter, so in die Richtung. Gab es damals Momente, wo ihr dachtet, okay, das war's jetzt?
Es hat sogar ein bisschen früher angefangen, es war 23, 24 und es waren in Summe über 130 Kollegen über den Zeitraum. Das war eine Phase, die war für uns, für jeden Kolleginnen und Kollegen, für jeden Kollegen in der Geschäftsführung, für jeden Kollegen im Unternehmen, super herausfordernd. Und das wäre gelogen, wenn man sagt, nein, wir haben immer gewusst, das haut hin. Okay. Wir haben gesehen, links und rechts Unternehmen, Marktbegleiter müssen einfach K.O. geben. Und wenn man so eine Phase das erste Mal durchmacht und an sich wieder niemand seine Phase durchmachen, weiß man ja nicht, wie das funktioniert. Wie funktionieren Bankengespräche? Wie verhalten sich Investoren? Wie schaut es aus mit der Kollegenschaft? Wie reagieren die Kollegen auf transparent negative Nachrichten?
Mhm. Was war das Problem bei der Krise?
Kommen von Corona war die Nyshops an sich ist ein Wachstumsunternehmen. Das heißt, wir sind es gewohnt gewesen, schon immer uns alle 2 Jahre zu verdoppeln. Das ist in der Corona-Zeit gleich noch einmal beschleunigt worden. Und dann hat es den Zeitpunkt gegeben, wo das war so am Abklingen der Krise, wo die ganzen Supply Chain-Themen angefangen haben, den Welthandel einfach zu verlangsamen. Und wir haben dann bei einigen Sortimenten gemerkt, okay, wir haben vorausbestellt zum Beispiel Pools im Herbst für die kommende Saison. Die Ware ist nach der Saison gekommen. Wir konnten die Umsätze nicht mehr realisieren, bekommen im Herbst die alte Ware und die neue Ware dazu zu einem Preis, der quasi in der Boom-Phase gemacht wurde und die neuen Verkaufspreise waren eigentlich unter den Einkaufspreisen. Das heißt, im Prinzip hat man da ein Thema, es war Cash gebunden zu einem Einkaufspreis, den du im Verkauf nicht mehr lukrieren konntest und hast keine Gewinne mehr geschrieben.
Okay. Wir haben das auch mitbekommen in der Pandemie. Also wir waren ja sozusagen ein bisschen die Gewinner während der Pandemie, weil alle auf einmal draufgekommen sind im stationären Handel, dass es Online-Shops gibt. Und viele haben ja gedacht, okay, ich kann jetzt davon heute auf morgen mit dem Umsatz, den der Online-Shop macht, sozusagen meine sozusagen nicht vorhandenen Margen im stationären Handel aufbauen. Und dann hat es doch einige nach der Pandemie halt zerschossen. Das seid ihr ja nicht der Einzigen. Aber warum glaubst du, trifft das E-Commerce da immer dann so stark auf einmal?
Naja, das Thema damals war schon stark in den Medien und auch von den Beratungen zum Teil. Ist der Online-Shop oder der Online-Auftritt als der Allheilsbringer kommuniziert worden. Und wenn ich dann den Shop habe, dann ist die Frage, okay, wie komme ich zu Umsätzen? Wie komme ich zu Kunden? wer verschickt ein Paket, wer macht ein Paket, wie kriege ich überhaupt das Paket zum Endkunden? Und da war dann gefühlt aus der Beobachtung heraus Ende bei den Überlegungen.
Ja.
Sondern hauptsächlich online und alles ist gut.
Ja. Ihr habt eine sehr starke, nice Unternehmenskultur. Wir kommen dann eh noch darauf, später zu sprechen. Aber wie geht man in so einer Phase mit dieser Unternehmenskultur um, wenn man sagt, okay, so und jetzt was? Wie ist euch dabei gegangen?
Nice in so einer Phase lebt hauptsächlich von Transparenz. Okay. Transparenz und Empathie. Wir haben damals rückblickend immer wieder mal den Vorwurf bekommen, dass wir vielleicht zu optimistisch waren oder die Zahlen nicht hart genug kommuniziert haben. Das bringt einen natürlich zum Nachdenken, wie geht man mit so einer Situation um, was hätte man besser machen können. Aber am Ende des Tages hat in der Phase für uns Nice-Kassen Empathie einerseits für die Situation bei den Kolleginnen und Kollegen zeigen, auf der anderen Seite natürlich, wie können wir Transparenz und so Sicherheit herstellen.
Okay,
also. Ich kann das Umfeld nicht beeinflussen, ich kann nur beeinflussen, wie ich mit meinen Kollegen damit umgehe.
Mhm, alles klar. Und dann auf einmal passiert was, man wie ein unternehmerisches Comeback sozusagen aus dem Lehrbuch bezeichnen kann. 2025 169 Millionen Euro Umsatz, 8 Millionen Euro EBITDA, ein Rekordjahr. Was war da der Hebel für den Turnaround? Wie habt ihr das dann geschafft?
Wir haben in den eineinhalb, zwei Jahren davor quasi Restrukturierung mit unseren Banken durchlaufen. Restrukturierung aber jetzt nicht im Sinne, und das ist mal wichtig zu sagen, wir haben keinen Schuldenschnitt und nichts gemacht, sondern wir haben einfach eine Standstill-Vereinbarung, wenn man so sagen möchte, mit den Banken gehabt. Wir haben die Zeit genutzt, um uns auf unsere Kernkompetenzen zurückzubesinnen. Wir haben die Zeit genutzt, um uns von Themen, Projekten, Prozessen, Waren zu trennen, die uns einfach nicht profitables Wachstum sichergestellt haben. Und das klingt so nach einem Standardrezept, aber wenn man in einer Wachstumsphase ist, dann ist der Fokus natürlich auf Wachstum und nimmt gewisse Ineffizienzen in Kauf. Wenn ich in einer Restrukturierungsphase bin, muss man sich halt auf diese Themen besinnen.
Okay. Na, man merkt ja relativ oft, wenn Firmen verwöhnt sind im Wachstum, wenn dann die Krisen kommen, stehen die Manager meistens da und wissen nicht, was sie machen sollen. Es gibt sozusagen wenig Krisenmanager dann in Unternehmen, die sozusagen, jetzt müssen wir den Schrauben drehen und sie holen sich dann halt viele Berater ins Haus, ist auch okay, ja, aber von der Eigeninitiative kommt meistens sehr, sehr wenig, was wir ja doch gemerkt haben, gell. Gut, wir wissen ja gerade in der Krise zeigt sich, ob ein Geschäftsmodell wirklich echte Substanz hat, und jetzt gehen wir mal zu den Nice-Shops an sich. Wo siehst du denn eigentlich die Firmenphilosophie? Was ich gelesen habe, ist, ihr habt ein cleveres Drei-Säulen-Modell aus Retail, E-Commerce, also Service und eigenen Marken. Und der besondere Fokus ist ja auf euren Fulfillment-Thema sozusagen gesetzt. Erklären Sie mal euer Drei-Säulen-Modell und was da dahinter sich verbirgt.
Also die Nice Shops ist das Unternehmen, welches in Summe mehr als 20 Online-Shops betreibt. Wir verfolgen im Gegensatz zu Amazon eine Nischenstrategie. Das heißt, wir bauen für jede Sortimentnische eine eigene Shop-Brand. 3D-Check zum Beispiel ist im 3D-Druckbereich Marktführer in den meisten europäischen Ländern. Ecoverde für Naturkosmetik, Vital aber für Nahrungsergänzung. Und das dekliniert sich jetzt so runter. Die Nice Shops betreibt diese Shops, betreibt die Logistik dahinter, betreibt die Operations, betreibt den Software-Stack. Das heißt, wir haben im Prinzip einen operativen Wertschöpfungskette, die wir selbst in der Hand haben und selbst betreiben. Das bringt uns in die Situation, dass wir von Marktteilnehmern, von der Industrie angesprochen wurden, ob es nicht hilfreich sein kann, gewisse Services und Dienstleistungen für die Industrie zu übernehmen. Allem voran Endkundenlogistik. B2B kann B2B-Logistik, das heißt palettenweise Gewürze, Duschgels zum Rewe, zum Spar schicken. Wenn es darum geht, einem Endkunden ein Paket in kurzer Zeit zu übergeben, im Notfall so wieder zurückzuholen, ist das nicht in der Kompetenz der Industrie großteils, und da ist genau der Punkt, wo wir anschließen.
Steve, ist eure Fulfillment-Lösung für Shopify-Händler zum Beispiel oder für andere Shop-Plattformen. Warum gibt es dem Händler eigentlich genau, warum soll ein Händler zu euch kommen und euer Steve-System nützen, und warum soll er nicht woanders hingehen?
Weil wir aus einer Endkundenlogistik-Perspektive ein extrem hohes Eigeninteresse haben, hier bestmöglich zu performen, und zwar nicht in einem europäischen Land und nicht in zwei, sondern in allen europäischen Ländern. Das heißt, wir machen der Industrie das zugänglich, was wir selber jeden Tag nutzen und worauf unser Erfolg am Ende des Tages auch basiert.
Mhm. Ihr verschickt ja bis zu 15.000 Pakete pro Tag, habt rund 15 Carrier, Zollabwicklung in der Schweiz, Liechtenstein, UK. Was ist da operativ die größte Herausforderung dabei?
Die Komplexität im Sinne von unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Währungen, unterschiedlichen Zollregelungen.
Okay.
Kombiniert mit Laufzeiten der einzelnen Pakete zu den Endkunden.
Okay. Ihr habt ja 88% Exportquote aus der Steiermark. Nicht viele österreichische Unternehmen können das von sich sagen. Was ist so, wenn sie sagt, okay, das Geheimnis dahinter, dass ihr wirklich sozusagen so eine hohe Exportquote habt?
Naja, E-Commerce an sich macht das an der Länderperspektive gar keinen Sinn, den künstlich einzuschränken.
Mhm.
Jetzt sind wir in einer Gegend gegründet worden, wo Slowenien, Ungarn, Österreich mehr oder weniger zusammenkommen. Das heißt, das war schon mal von Beginn an in der Denke drin, das nie einmal auf Österreich zu beschränken. Deutschland als gleichsprachiger Nachbar liegt da auf der Hand, aber die Grenzen gibt es ja im Digitalbereich nicht.
Mhm.
Für mich stellt sich nur die Frage, wo kann ich wie einen Kunden akquirieren und wie bekomme ich das Paket zu ihm oder zu ihr? Der Rest ist dann quasi Operational Excellence, wenn man so möchte, ob ich in der Lage bin, einen Lippenstift und einen 3D-Drucker logistikseitig abzubilden oder prozessseitig abzubilden. Das ist eigentlich das, was uns ausmacht und warum wir Markt eigentlich realisieren können.
Okay, also ein wirklich starkes Setup, wo auch dann die ganz Großen auf einmal aufmerksam wurden auf euch. Und zwar gibt es eine sehr spannende Partnerschaft im europäischen Handel, nämlich die Müller-Drogeriekette. Man kennt den Müller, wenn man dort reingeht, Regale voll, man ist überfordert von der Anzahl der Ware. Aber online hat Müller ein bisschen geschlafen in dem ganzen Prozess, so wie viele deutsche Händler, die ja sehr spät ins Online-Geschäft eingestiegen sind. Und dann kommt ihr als Unternehmen aus der Steiermark und helft einem der größten stationären Handel bei der Aufholjagd. Wie ist eigentlich der Kontakt zur Drogeriekette Müller entstanden? Sind die jetzt auf euch zugekommen oder habt ihr euch beim lustigen Event getroffen?
Das war mehr oder weniger Zufall.
Ja.
Also die Familie Müller war in Besuch auf der Steiermark, weil die in Bad Gleichenberg einfach Eigentum besitzen. Und der Geschäftsführer der kleinen Zeitung hat guten Kontakt zu Müller und der hatte die Idee, dem Erwin Müller einfach das steirische Amazon, wie wir damals immer wieder kommuniziert worden sind, einfach vorzustellen. Und tatsächlich ist dann eines Tages ist der Herr Müller mit seiner Frau und ein paar weiteren Kolleginnen und Kollegen bei uns aufgeschlagen. Es war total irgendwie ein netter Besuch. Wir haben den Herrn Müller und Frau durchs Lager geführt. Und das war für uns schon irgendwie eine Ehre, weil ist eine Handelsgröße, muss man sagen. Hat im Alleingang einen Milliardenkonzern aufgebaut. Und wir waren damals in der Zeit, gerade in der Vorbereitung einer Finanzierungsrunde, weil wir einfach das Wachstum noch weiter beschleunigen wollten. Das Umfeld war genau richtig, wir wollten ein paar Zukäufe tätigen. Und genau in die Phase ist dann der zufällige Besuch vom Herrn Müller gefallen. Und ein paar Wochen später dann kommt ein Schreiben an den Roland und gesagt, wollen wir uns nicht zusammensetzen, vielleicht finden wir eine Möglichkeit, gemeinsam zu wachsen. Genau. Und das ist dann relativ hemdsärmelig, die ganze Due Diligence abgelaufen und war eine Verhandlung auf Augenhöhe. Also da ist, glaube ich, ein guter Deal für beide Seiten zustande gekommen. Ja, und dann ist ja gleich einmal Corona gekommen. Das heißt, wir haben nicht so viel helfen können, wie wir vielleicht vorgehabt haben. Gleichzeitig hat Müller dann aber auch eigene Investitionen in dem Bereich getätigt. Aber Müller hat uns durch diese Phase der sagen wir mal, Konsolidierung, schon massiv unterstützt.
Okay. Ich habe mit einem paar Bekannten auch gesprochen, die gesagt haben, ja, wahrscheinlich macht Nice Shops jetzt alles für Müller Online Shops, aber das ist ja nicht so, sondern ihr betreut ja nicht den Online Shop, vielleicht kannst du kurz erklären, was ihr da macht.
Wir haben in den letzten Jahren immer wieder Beratungsaustausch zu unterschiedlichen E-Commerce-Themen. Müller hat in den letzten 2-3 Jahren auch ein wirklich schlagkräftiges E-Commerce-Team eigenes aufgebaut, mit denen wir immer wieder im Austausch sind. Was machen wir heute für Müller? Wir übernehmen einen Teil ihrer Operations, vor allem wenn es ums Thema Content, Produktdatenpflege etc. geht. Weil wir einfach aufgrund von, also Müller hat ein sehr komplexes Sortiment, vom Spielzeug über einen Stift, über Rucksack, über Nahrungsergänzung, weil wir einfach genau mit dieser Komplexität Erfahrung haben.
Okay, alles klar.
Und wir kaufen bei Müller ein für ein paar Sortimente von uns.
Okay, alles klar. Die Beteiligung beträgt 26%.
Mittlerweile schon mehr.
Okay, sehr spannend. Wie ist es da? Wer hat da mehr Einfluss? Ihr auf Müller oder Müller auf euch? Oder ist das wie bei einer WG, wo man einfach sagt, okay, es funktioniert und man redet nicht drüber?
Das war eines der Themen, die uns natürlich vor der Beteiligung massiv beschäftigt haben. Müller hat eine komplett andere Unternehmenskultur als wir. Das war dem Herrn Müller bewusst. Er hat trotzdem gesagt, findet er cool, wie wir das machen, was wir machen. Wie funktionieren wir? Wir funktionieren operativ tatsächlich so, wir arbeiten miteinander, wo es Sinn ergibt, freuen uns darüber und keiner rät dem anderen ins operative Geschäft rein.
Okay.
Wir wissen, wo wir von Müller Know-how und Wissen anzapfen können und umgekehrt.
Ihr habt Müller beigebracht, wie E-Commerce funktioniert.
Das würde mich, also das nicht? Könnte man jetzt
ein bisschen schon, oder?
Könnte man sagen, würde mich nicht wohlfühlen damit. Ich würde eher sagen, wir haben Müller das Durchhaltevermögen mitgegeben, was man in diesem Bereich braucht. Zusammen mit dem Günter Helm damals einfach, der Geschäftsführer war, dass man E-Commerce Operations aufbaut, dass es nicht möglich ist, von Tag 1 weg ohne Invests und ohne eine schlechtere Gewinnmarge.
Ja.
Das würde ich sagen, haben wir dieses Verständnis. Wer ist ein Kaufmann der alten Schule? Das sind ganz andere Welten, wie man.
Genau, Müller ist ein Familienbetrieb, ja, aber als Konzern geführt. Ich kann mir richtig vorstellen, dass Müller sagt, okay, Compliance-Meeting um 8 Uhr in der Früh und ihr sagt, okay, Stand-up erst um 9.30 Uhr mit Kaffee, was soll das? Aber da gibt es so kulturelle Unterschiede, wie es ja geben. Da hat euch Müller auch die Prozesse, die sie sozusagen aufgebaut haben, euch näher gebracht? Wie funktionieren deutsche Prozesse eventuell in einem steirischen Startup?
Na, wir sind wirklich, und da kann ich nur dreimal auf Holz klopfen, wir sind in der glücklichen Lage, dass Müller uns nie irgendetwas aufgezwängt hat.
Okay.
Wir sind nie bei uns reingekommen, wie man sehr oft von Konzernen kennt und sagt, so ab morgen macht sie diesen Prozess auf unsere Art. Das war nie der Fall. Sondern wir wissen, wie unsere Prozesse am besten funktionieren und Müller ist für uns der Inputgeber.
Okay. Was habt ihr von Müller schon lernen können?
Alles, was ums Thema Eigenmarken, sind wir gerade ganz stark im Austausch. Wenn es ums Thema geht, internationalen Zahlungsverkehr, ist Müller hilfreich. Wenn es um geht, Verhandlungen mit Marken, mit Lieferanten, Müller ist einfach eine Marktmacht in Deutschland.
Okay, also Müller ist aber auch ein Türöffner für neue Geschäftsmodelle, oder? Also mehr als Finanzierungsrunden, sondern wirklich eine Partnerschaft für neue Geschäftsmodelle.
Die Zusammenarbeit mit Müller, abgesehen jetzt wirklich vom Einstieg und was, dass wir damals quasi damit auch eine weitere Halle finanzieren konnten, ist für uns Türöffner.
Okay, alles klar.
Also es ist nicht so, dass wir laufend irgendwie finanzielle Zuschüsse für irgendwelche Investitionen bekommen, sondern das ist rein operative Zusammenarbeit und gegenseitig gedanklich einfach befruchten.
Okay, super. Danke für die Müller-Story-Insights. Sehr, sehr spannend, wirklich cool. Aber es braucht ja ein Team, um sozusagen diese ganzen Themen auf die Bühne zu heben. Und die meisten Unternehmen kämpfen schon damit, einen guten CEO zu finden, einen einzigen guten CEO zu finden. Und ihr habt euch bewusst für eine Dreierkonstellation entschieden. Neben dem Gründer Roland Fink und Carina Höll und dich gibt es ja auch sozusagen ein erweitertes Führungsteam im Bereich People, Organization und Operations. Meine Frage dazu, wie trifft man eigentlich Entscheidungen, wenn so viele starke Verantwortliche am Tisch sitzen? Gibt es so diesen Tiebreak-Mechanismus oder bis einer sozusagen sagt, okay, jetzt machen wir es wirklich? Wie funktioniert das?
Du hast jetzt eigentlich ein paar gute Punkte angesprochen, ja, die alle dafür sprechen. Unsere Unternehmensphilosophie ist ja nicht die, dass ein Kollege oder Kollegin die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Sondern wir stellen ja lauter Kolleginnen und Kollegen ein, von denen wir wissen, dass sie gewisse Kompetenzen mitbringen. Genau das zieht sich halt durch das ganze Unternehmen bis auf die Geschäftsführungsebene einfach durch. Wenn ich in der Lage sein möchte, möglichst gute Entscheidungen zu treffen, die auch von möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen mitgetragen werden, muss ich auch viele Kolleginnen und Kollegen einbinden. So, zu deiner Tiebreak-Frage. Wir sind ein Unternehmen, das ist in einer Kreisform organisiert.
Okay.
Das heißt, unsere Entscheidungsmechanismen sind konsentorientiert im Gegensatz zu Konsens.
Okay.
Für alle, die das nicht den Unterschied kennen, Konsent zielt darauf ab, dass eine Entscheidung mitgetragen wird, solange man keinen schwerwiegenden, argumentierbaren Einwand hat. Mhm. Bei einer Konsensentscheidung geht es ja im Prinzip dazu, dass alle dem zustimmen und das alle cool finden.
Okay.
Das heißt, man probiert so auf diese Art Entscheidungsfindung, wenn man möchte, einfach objektivierbarer zu machen.
Okay.
Und unsere Zusammensetzung haben wir bewusst so gewählt, wenn ich jetzt unsere Sechserrunde anschaue, war es ja nicht das Ziel, in möglichst schneller, kurzer Zeit viele Entscheidungen durchzupeitschen, sondern wir versuchen ja, je nach Entscheidung natürlich, das Spektrum möglichst weit aufzumachen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir haben schon sehr unterschiedliche Perspektiven in der sechsten Runde.
Okay, aber ist nicht so, also ich kenne das von anderen Startups, dass der Gründer immer das letzte Wort hat. Also der sagt, okay, ich habe es gegründet und ich zähle im Endeffekt ja mehr als alle anderen. Ist das nicht so?
Ganz ehrlich. Gleich unter Gleichen?
Ja, schon.
Na, das ist lustigerweise, also wie gesagt, ich bin jetzt im 11. Jahr, der Roland hat noch nie so getickt, dass seine Meinung mehr wert ist.
Okay.
Das Unternehmen war von Anfang an unbewusst in einer Kreisorganisation organisiert. Aber wir haben es in den letzten 10 Jahren auch mit Verstärkung natürlich professionalisiert. Also wir waren nie wie ein klassischer Konzern organisiert, sondern immer, wir haben immer versucht, Entscheidungen und Verantwortung dort zu lassen, wo sie tatsächlich sind und nicht alles am Ende des Tages in Richtung Geschäftsführung zu kanalisieren.
Okay.
Die Aufgabe der Geschäftsführung ist eine andere, als wenn ich operativ irgendetwas tue. Mhm.
Du bist ja auch in der Startup-Szenerie unterwegs und ich kenne viele Startup-Gründer und Gründerinnen, wo am Anfang alle begeistert sind und irgendwie nach 2, 3 Jahren verlässt meistens ein oder zwei andere Gründer das Unternehmen und sagen, okay, ich kann nicht mehr sitzen. Im Endeffekt zerfetzen sie sich und kommen nicht mehr zurecht. Was glaubst du, was ist das Problem, warum das immer so weit geht? Ich kenne kein Startup, was wirklich von Anfang an wirklich so gut funktioniert hat.
Wenn ich jetzt reflektiere, warum wir in der Sechser-Konstellation arbeiten der Roland und ich eigentlich am längsten zusammen. Es wäre jetzt naiv oder gelogen zu sagen, dass wir nicht einmal, wir haben uns eigentlich einmal nur gestritten in 10 Jahren. Wir haben permanent andere Perspektiven auf Themen. Die Frage ist, geht's mir oder ihm darum, meine Meinung durchzusetzen oder ihm seine, oder geht es darum, dass man eigentlich den besten Weg fürs Unternehmen findet? Und am Ende des Tages ist es vielleicht, bin ich in der Lage zu reflektieren und eigentlich sind den Menschen am Tisch, die diskutieren, die Ziele klar oder gibt es irgendwelche Hidden Agendas? Und wir fahren bei uns mit den Kolleginnen und Kollegen auch eben in der Krise, da haben das glaube ich dann nachträglich sehr gut gewesen, schon einen maximalen Transparenzansatz.
Mhm. Sind das auch Themen bei deiner Startup-Beratung oder bei der FH, wo das schon sozusagen auch am Tisch da ist, wo man sagt, okay, wir können Gründer miteinander zusammenarbeiten und sich nicht die Köpfe einschlagen?
Ja, aber man muss es, glaube ich, erleben, um mal selber auch die Erfahrung zu machen und für sich selber herauszufinden, woran scheitert es oder woran könnte es scheitern. Weil die Beratung ist zwar schön, aber ich brauche halt genau den Input in der Situation und ich muss selber auch bereit sein zu sagen, ja okay, meine Meinung ist meine Meinung, aber deine ist besser. Und ist ja wurscht, ob du oder ich den Weg vorgeben. Wenn das Unternehmen floriert, haben wir ein paar 100 Leute oder ein paar 1000 Leute was davon.
Ja. Das ist auch immer sehr schwierig bei eigentümergeführten Unternehmen, wo der Eigentümer halt sagt, okay, es ist jetzt so, habe ich auch schon oft erlebt in meiner Beratung, wo der Geschäftsführer sitzt und sagt, das machen wir so und alle anderen sagen, ja, bitte, danke.
Habe ich auch schon erlebt.
Aber die haben halt dann, irgendwann bricht das System dann halt und sie schaffen es dann nicht mehr, ne? Weil halt es gibt halt viele Entscheidungen, die dann vielleicht nicht die richtigen sind, weil man halt auf die anderen nicht gehört hat. Ne?
Es wird dann was umgesetzt, was der Geschäftsführer mit einem, am Ende des Tages, muss man es einfach sagen, eingeschränkten Blick auf die operative Realität,
ja,
von sich gibt. Ja. So, was macht man damit? Also was macht es mit den Menschen, die diese Entscheidungen ausbaden? Sie werden dem Geschäftsführer, dem Vorgesetzten überhaupt nie den vollen Entscheidungsspielraum mehr vorstellen. Das heißt, im Prinzip habe ich mich dann, wenn ich mich so verhalte, dazu entschieden, Kolleginnen und Kollegen einzustellen, die eine Kompetenz, eine Ausbildung, Erfahrung haben und ich entscheide mich aktiv dafür, das nicht zu nutzen. Weil ich glaube, ich bin in allem besser als meine Kolleginnen und Kollegen.
Ja.
Also das hört sich ja schon schlecht an, wenn ich das nur sarkastisch wiedergebe.
Habe ich leider so. Ich erlebe es wirklich sehr, sehr oft in der Beratung. Aber diese Kultur, die ihr da als Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen habt, überträgt sich auch auf die Mitarbeiter. Ihr seid ja im Endeffekt ja wirklich ausgezeichnet als Great Place to Work, bester Arbeitgeber, starke Kununu-Signale. Und was macht denn eure so Be-Nice-Kultur wirklich konkret aus? Was steht viel auf der Webseite, habe ich viel nachgelesen, aber was steckt wirklich dahinter?
Ähm, Ich glaube, am Ende des Tages kann man das zusammenfassen, indem man sagt, wir sind ein Haufen von ganz normalen Menschen mit viel Erfahrung, mit viel Ausbildung, die sich wie normale Menschen verhalten wollen und behandelt werden wollen und nicht, wenn sie in der Früh ins Büro gehen, auf einmal eine Maske aufsetzen und irgendwelche Spielchen spielen wollen. Der Roland sagt immer, und das ist ein super markiges Zitat, wir arbeiten daran, dass keiner von uns am Abend wieder heimgeht. Wenn ein Kunde mal anstrengend ist, wenn die Arbeit mal anstrengend ist, ist schön, aber wenn das Umfeld im Unternehmen einfach passt, federt man das damit ab.
Gut, das ist ein bisschen die Google-Welt, ne? Man versucht die Mitarbeiter sozusagen bei Laune zu halten mit unterschiedlichen Bequemlichkeiten und Anführungszeichen. Ich war ja in Dublin, habe gesehen, dass man da versucht, die Mitarbeiter in allen Bereichen zu beglücken. Im wahrsten Sinne des Wortes, sie nehmen auch alle 2 Kilo zu dort, innerhalb kürzester Zeit, weil es in anderen was zum Essen gibt. Aber wie macht ihr das, wenn so ein Mittelständler sagt, okay, ich habe jetzt da 50 Mitarbeiter und möchte, dass die wirklich alle motiviert bei mir rausgehen, was kannst du denen für einen Tipp geben und sagen, okay, was sollen die tun?
Genau, das ist die bittere Wahrheit. Diese ganzen Benefits wie der Obstkorb oder der Wurzler unten oder die Dartscheibe, das ist nett, aber das ist irrelevant. Das ist einfach, dass man ein bisschen ein Hetzer da, aber womit begeistert man Menschen, indem man die Menschen nicht bevormundet, indem ich nicht Kolleginnen und Kollegen einstelle, um Entscheidungen zu treffen und sie diese Entscheidungen nicht treffen lasse, indem ich ein Unternehmen baue, was einer gewissen gesellschaftlichen und ökosozialen Verantwortung einfach nachkommt. Das ist das, was die Menschen suchen. Und jetzt ist die Frage, bin ich ein Unternehmen, welches sich diese Werte an die Fahnen heftet, um Leute zu suchen, zu finden und zu binden, oder bin ich ein Unternehmen, in dem Leute arbeiten, die genauso ticken und authentisch bin. Und wenn ich mir die ganzen Kampagnen zum Teil anschaue, Employer Branding Kampagnen, und wenn man dann ein bisschen in die Unternehmen reinschaut, da hat ja was kommuniziert wird, mit dem, wie es im Unternehmen abgeht, einfach nichts zu tun.
Aber hat das nicht auch was viel mit Transparenz zu tun, dass man den Mitarbeiter auch abholen muss und sagt, okay, wisst ihr so, wie das Unternehmen dasteht, wie es ihnen geht, wie die Zahlen sind?
Das ist ein Teil der Kultur. Wie transparent bin ich, wie es dem Unternehmen geht? Wie transparent bin ich mit den Daten? Gibt es eine Barriere zwischen Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen und Geschäftsführung oder können Informationen und Gedanken frei fliegen? Wird der Kollege, wenn er anderer Meinung ist, dann nicht mehr berücksichtigt? Das sind ganz viele kleine Dinge, die das ausmachen, aber der Wurzler ist es nicht.
Na klar.
Und wenn ich jetzt als Unternehmen sage, okay, ich möchte gern diesen und jenen Culture-Benefit anbieten, dann kann das nicht funktionieren, wenn ich es nicht lebe. Ich kann eine Kultur nicht sagen, morgen haben wir in dem und dem Unternehmen diese und jene Kultur. Ich kann anfangen, die Saat zu sehen, Verhalten zu fördern oder Konsequenzen zu ziehen, wenn's Verhalten ist, welches ich nicht haben möchte. Es ist konsistent in dem, was ich sage, und konsequent halt in dem, was ich umsetze.
Ja.
Und das geht nicht von heute auf morgen.
Na klar, aber es ist halt viel Kulturromantik. Aber wo beginnt dann der Führungsalltag? Wo sagst du, okay, heute bin ich immer nicht so nice? Weil es muss ja, was ich auch gelernt habe, ist ja auch gerade bei Mitarbeitenden, dass sie teilweise auch ihre Grenzen kennen müssen, oder? Wie geht ihr damit um?
Nice sein bedeutet nicht, keine unangenehmen Gespräche zu führen. Nice sein bedeutet nicht, kein vielleicht unangenehmes Feedback zu geben. Nice sein bedeutet nicht, keine Deadlines, keine Konsequenzen einzufordern. Die Frage ist nur, wie schaut der Prozess davor aus? Wie transparent bin ich mit deiner Leistung? Ich bin mit deiner Leistung nicht zufrieden. Gibt es Gespräche? Gibt es Entwicklungsmöglichkeiten? Oder Alternative, irgendwann einmal ohne dem Ganzen die Kündigung.
Okay.
Also nice sein bedeutet nicht, Konflikte runterzuschlucken, sondern nice bedeutet, menschlich mit dir umzugehen.
Okay. Was sehr spannend ist, das Peer Recruiting. Peer Recruiting heißt, das Team entscheidet bei Neuanstellungen mit. Wie funktioniert das in der Praxis? Ist das einfach, schwierig? Wie funktioniert das bei euch?
Ja, wir haben das Recruiting in den letzten 2 Jahren auch anhand ein paar wirklich toller Kolleginnen professionalisiert. Und das Team, es macht ja Sinn, wenn ich einen neuen Kollegen oder Kollegin ins Team hole, wenn die direkten Arbeitskollegen mit dem Kollegen einfach können oder Fragen vielleicht schon vorab klären können. Der neue oder der Bewerber bekommt eine Idee, wie schaut das Team aus, wie funktioniert es, und wir bauen das einfach in den Bewerbungsprozess ein. Also das ist ab einer gewissen Runde oder ab einer gewissen Teamgröße, auch nicht für jede Position, muss man auch sagen.
Okay.
aber dort, wo es irgendwie Sinn macht, wird das Team ins zweite oder dritte Gesprächsrunde einfach eingebaut.
Okay, und wer entscheidet dann? Der Geschäftsführer oder das Team?
Ich überlege gerade, wann ich meine letzte Personalentscheidung getroffen habe.
Okay. Wahrscheinlich schon länger her.
Schon super lange her.
Aber das Team entscheidet dann definitiv.
Das Team und der Circle Lead entscheidet.
Okay, alles klar. Okay, super. Was könntest du jetzt einem mittelständischen Unternehmen für einen Tipp geben im Employer Branding? Es gibt ja extrem viel. Auf LinkedIn sieht man sehr, sehr viel, was man machen soll oder nicht machen soll. Zieht sich teilweise wie ein Kaugummi, ist immer das Gleiche. Aber von deiner Erfahrung her, was sagst du, okay, jetzt gehe ich ins richtige Thema Employer Branding, was würdest du denen empfehlen?
Es ist total langweilig, aber ich muss als Unternehmen einmal wissen, wie ich ticke, wie ich ticken will und welche Menschen das anzieht und ob das übereinander liegt, ob das miteinander kombinierbar ist. Ich kann nicht Kolleginnen und Kollegen suchen, denen ich nicht die Kultur bieten kann, die sie suchen. Und dann muss ich mir ganz einfach die Frage stellen, gibt es denn ein Mismatch? Mhm. Und den Mismatch muss ich halt beheben. Und das geht nicht innerhalb von 3, 6 oder 9 Monaten. Das ist ein langwieriger Prozess.
Okay.
Und Change-Prozesse, gerade auf einer Culture-Ebene, also wenn ich da nicht den langen Atem mitbringe,
ja.
Weil es bedeutet auch, dass man die bestehende Mannschaft gut abholen muss, mhm, und sich bewusst sein muss, bei der bestehenden Mannschaft wird es wahrscheinlich auch Fluktuation geben, wird es auch Abgänge geben.
Na klar, das gehört dazu, ganz klar. Also wir haben uns gerade gelernt, eine starke Kultur ist extrem wichtig, aber sie muss heute zwingend mit Technologie zusammenspielen. Und jetzt kommen wir zu einem großen, großen Thema, über das alle sprechen, der künstliche Intelligenz. Wo setzt ihr denn eigentlich künstliche Intelligenz schon ein in eurem Bereich? Wahrscheinlich überall, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind schneller, wenn wir sagen, wo nicht. Okay. Aber wir setzen es mittlerweile überall ein und das ist die Entwicklung in den letzten 2 Jahren ist wirklich irre. Was uns aber auch in den letzten 2 Jahren natürlich beschäftigt hat, man hört überall Effizienzsteigerung hier, Effizienzsteigerung dort, gleichzeitig mangelnde Beispiele, die wirklich auf gesamtunternehmerischen Kontext umsetzbar sind.
Ja.
Wir sehen einfach, dass wir für die Integration von KI in Unternehmen auch hier wieder die Kolleginnen und Kollegen mal abholen muss. Mhm. Das ist eine neue, wie sagt man, eine neue
Disziplin.
Eine neue Disziplin und das ist eine neue Kompetenz, die ich einfach mitbringen muss.
Ja.
Das heißt, als Unternehmen ist man schon auch gefordert, die Kolleginnen und Kollegen auf dieser Reise mitzunehmen und zu begleiten. Ich kann nicht von heute auf morgen von meinen 400 Kolleginnen und Kollegen verlangen, ihr müsst jetzt wissen, wie das geht.
Ja.
Muss ich mir überlegen, wie hole ich die Ängste ab? Natürlich gibt es die Ängste. Mhm. Man führt KI ein, um Jobs zu vernichten. Mhm. Wie transparent geht man damit um? Und auf der anderen Seite ist das Schulungsthema. Und um die Frage vielleicht konkreter zu beantworten, also wir verwenden es im Coding-Bereich, wir verwenden es, wenn wir unterschiedliche Geschäftsideen challengen wollen, auf Lücken zu überprüfen. Wir experimentieren bei Prozessoptimierungen damit.
Mhm. Überall. Na, das sehen wir auch in unserer Beratung, dass das Thema Mensch ganz, ganz wichtig ist und viele Unternehmen wollen ja im Endeffekt, das Einzige, das oberste Ziel ist immer sozusagen Ressourcen einzusparen und Effizienz zu steigern, das funktioniert natürlich nicht, ganz klar. Ja.
Aber das ist genauso so ja. Ein Thema, das wirst du in der Beratung sicher auch ja. sehen, das ist auch das Thema mit Tipp an den Mittelstand. Den Marvel-Eislutscher gibt es halt auch bei der KI nicht.
Genau.
Ich muss investieren in Lizenzen, die aktuell halt noch super billig sind, das wird sich auch eher morgen als übermorgen ändern.
Genau.
Ich muss investieren in Ausbildung.
Genau.
Ich muss investieren in Zeit, weil wenn ich möchte, dass meine Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen KI-Tools arbeiten, muss ich einfach offen sein für Experimente. Experimente bedeuten Ineffizienzen. Mhm. Das heißt, ich muss irgendwo anders super effizient sein, dass ich dort Ineffizienzen eigentlich in Kauf nehmen kann.
Genau. Ihr habt ja mit dem FH Campus 02 eine Studie gemacht. Was ist da rausgekommen?
Wir haben mehrere Studien gemacht.
Also mehrere, okay.
Also wir arbeiten mit dem Campus 02
ja.
fast einmal im Jahr zusammen, entweder irgendwas im Finance-Bereich oder irgendwas im Marktforschungsbereich.
Okay. Und was welche Studien gibt es da in Auftrag?
Ich glaube, das letzte war Positionierung von Ecoverde, wo es um Naturkosmetik geht.
Okay.
Naturkosmetik ist für uns ein super spannender Bereich, weil einerseits kleine Produkte, die hohe Margen haben, und wir natürlich im Wettbewerb mit konventioneller Kosmetik stehen, mhm. Ob da zu validieren oder unterschiedliche Gedanken zu validieren, ob man sich den anderen Marken oder Produkten öffnet. Und
mhm. genau. Okay. Gut, kommen wir zum riesigen Elefanten Amazon. Du hast ja gerade vorher gesagt, ihr seid das steirische Amazon. Hat Müller gedacht oder ihr seid so vorgestellt worden. Was ist der große Unterschied zwischen euch und Amazon? Das Problem ist ja auch, was ich auch mitbekommen habe im ganzen E-Commerce-Bereich, Amazon ist ein bisschen so das Role Model und jeder erwartet sich sozusagen denselben Prozess, den Amazon sozusagen ausgerollt hat, auch bei anderen E-Commerce-Shops. Und da gibt es ja viele Probleme diesbezüglich. Ne? Und wenn ihr sagt, okay, ihr seid jetzt nicht Amazon, aber ihr geht in Nischen rein, wo ist jetzt definitiv der Unterschied?
Wir wissen, also kurz zu steirisches Amazon, wir wissen, dass das meistens halt super wertgeschätzt oder wertschätzend gemeint ist.
Okay.
Für uns ist es aber fast ein bisschen Beleidigung.
Okay.
Beleidigung, weil Amazon ist Role Model in mehreren Bereichen. Positives Role Model aus Prozesssicht, positives Role Model aus einer Kundenzufriedenheitssicht, absolut negatives Role Model aus einer Angestellten-Sicht. Also ich glaube, global wechselt Amazon die Logistikbelegschaft 2 oder 3 Mal im Jahr durch. Also genauso sind wir nicht, wollen wir nicht sein. Und wir halten auch viele Prozesse oder viele Ansätze falsch. Aber wir mit unserem Nischenansatz sind halt in der Lage, Kunden schon ein besseres Produktportfolio, breiteres Produktportfolio anzubieten und das über die ganzen europäischen Länder hinweg. Das ist bei Amazon in einigen Segmenten nach wie vor nicht der Fall und wird auch nicht der Fall sein.
Naja, ihr habt 870.000 Artikel, was ich gelesen habe, und Amazon hat 350 Millionen.
Die Frage ist, also wir haben mittlerweile über 1,5 Millionen Artikel.
Okay.
Die Frage ist natürlich, um welche Artikel handelt es sich? Wir sind ja fokussiert auf Markenprodukte aus Europa oder von der ganzen Welt. Mhm. Und Amazon habe ich halt viele Marktplatzprodukte mit Produktablegern von Shein oder Temu halt.
Ja.
Das Gleiche. Und das sind bewusst aber Produktsortimente, von denen wir uns fernhalten. Und wenn ich sage, größeres Produktangebot als Amazon, immer auf die Nische bezogen. Wir haben ein größeres Produktangebot, wenn es um Naturkosmetik geht. Wir haben ein größeres Produktangebot, wenn es um Pools und Poolzubehör geht. Das Gleiche im 3D-Druckbereich, das Gleiche im Gartenbereich. Wir sind in der Lage, die Produkte für den Kunden so aufzubereiten, dass er einfach einen Mehrwert durch unsere Produktdarstellung, durch unseren Produktcontent hat, den er bei Amazon nicht findet. Wir können einfach wirklich auf die Kombination Kunde und Produkt optimieren.
Jetzt gibt es ja viele, die wollen einen Online-Shop starten. Man kann es in der Garage machen, ist nicht das Problem in der heutigen Zeit. Aber wie findet man wirklich die Nische? Das ist ja sehr, sehr schwierig. Es gibt ja fast keine Nischen mehr. Oder wie kann ich da anders dem rangehen und sagen, okay, jetzt suche ich mir eine Nische raus, wo ich erfolgreich sein könnte?
Im Prinzip gibt es zwei Ansätze. Der erste ist der Unternehmensberateransatz. Ich versuche möglichst viele Daten zu analysieren und ziehe dann daraus meine Schlüsse. Das ist mittlerweile leichter durch die unterschiedlichen KI-Tools als je zuvor. Muss mir überlegen, kann ich in diesem Markt, je nachdem, was ich halt größenmäßig erreichen möchte, gründen oder nicht. Ich kenne ein österreichisches Unternehmen, welches genau diesen Ansatz gewählt hat und super erfolgreich ist. Oder die Alternative ist, man bringt bereits irgendein Nischen-Know-how mit, habe Kontakte, Netzwerke zu Lieferanten, Marken und nehme das als Absprungbasis, weil mir einfach irgendeinen Wettbewerbsvorteil durch dieses Netzwerk einfach verspreche.
Wie findet ihr eure Nischen oder kommen die Nischen bereits zu euch?
Beides.
Okay.
Wir sehen, dass wir dann Nischen erfolgreich aufbauen können, wenn wir Kolleginnen oder Kollegen haben, die sich mit Leidenschaft um ein Thema kümmern. Wir sind nach wie vor nicht in der Lage, dass sich der Geschäftsführer ein Sortiment überlegt, von dem er oder sie vollends überzeugt ist und das in die Organisation wirft und das passiert dann so, sondern wir brauchen einen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Sortiment identifiziert, die Liebe mitbringt, das Know-how mitbringt, die Zielgruppenkenntnis mitbringt und dieses Sortiment dann pusht. Dann hebt jedes Sortiment bei uns ab. Und die Alternative ist, uns werden immer wieder laufend Shops in unterschiedlichen Größen zum Kauf angeboten. Und wenn das in einem Segment ist, wo wir uns durch die Akquisition einfach einen schnelleren Wachstumsschub erwarten können, machen wir uns darüber Gedanken.
Okay, alles klar. E-Commerce ist das eine, Offline ist das andere. Ihr habt einen ersten Beauty-Flagship-Store in Wien, Kosmeterie. Gibt es den noch? Ja.
Ja, eben nur lachen müssen, weil wir hatten einen noch in Graz, aber den haben wir geschlossen
mittlerweile. Achso, okay, alles klar. Der Shop ist direkt neben der Staatsoper, also beste Lage. Sehr mutig. Vielleicht gar nicht so überraschend, weil viele E-Commerce-Anbieter gehen ja in den Offline-Store hinein. Folgt ihr da eher dem Trend und sagt, probieren wir es einmal aus, wie andere Marken, oder was war der Hintergrund, dass ihr da jetzt wirklich einen wirklichen Shop eröffnet habt?
Stationär ist für uns echt kein einfaches Kapitel. Wir hatten in Graz auch schon mal einen Versuch, wo wir mit Ecovere einen Flagship-Store gestartet haben. Intention ist für uns tatsächlich eine viel einfachere und alten Vertriebsstrukturen von Herstellern geschuldet. Es gibt Marken, die fordern eine stationäre Präsenz.
Okay. Seid ihr da auch so? Ich war mal bei einem sehr coolen Vortrag von Spexter. Die waren ja vorher auch nur online und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir Offline-Stores. Und da war das Thema, dass der eine Geschäftsführer, der auf der Bühne gestanden ist, gesagt hat, okay, sie haben sich überlegt, was erwartet sich der User online von der Webseite, was ist er gewohnt und das übertragen wir in den Offline-Store und Anführungszeichen. Ja. Und wie macht ihr das auch so? Oder?
Wir hatten auch die Idee, also wir haben uns damals bei Coherde gedacht, wie können wir ein innovatives stationäres Konzept bauen mit Touchscreens, mit Checkout, einfach nur durch rausgehen, mit NFC-Chips auf den Produkten. Ja, das war halt ein Griff ins Klo, wie man so schön sagt.
Okay.
Wir haben viel gelernt, aber wir haben gelernt, dass das definitiv nicht unsere Kompetenz ist, in dem Bereich groß mitzuspielen. Und die Bedürfnisse oder das Kundenverhalten online stationär, das kann man nicht einfach eins zu eins übertragen.
Okay.
Stationär, da steht zum Teil wirklich noch die Beratung im Vordergrund, da steht das Physische, das Haptische im Vordergrund, da steht im Vordergrund die Lage, wo mache ich ein Geschäft, welches Sortiment. Das sind alles Bereiche, in denen wir keine Kompetenz hatten.
Das Problem, was ja viele Unternehmen haben, ist ja, die sehr stark im stationären Handel sind. Wir betreuen ja da auch einige Kunden, dass die sagen, okay, E-Commerce ist nice to have, aber ich mache halt vielleicht 95% Umsatz im stationären Bereich und nur 5% im E-Commerce-Bereich. Es gibt halt Unternehmen, die vielleicht schon 20 machen oder 25%. Es gibt doch kein stationäres Unternehmen, das 40-50% sozusagen Umsatz macht im E-Commerce-Bereich. Was kannst du denn sozusagen so ein Unternehmer, so ein Mittelständler sagen, okay, dass er trotzdem in E-Commerce investieren soll, weil auf der anderen Seite sagt er, was interessieren mich die 5%, die kosten mir genauso viel Invest, wie wenn ich einen Shop aufmache irgendwo in der Stadt?
Ja, das muss man im Prinzip auf einer wirklich mittelfristigen strategischen Ebene betrachten. Bin ich Händler oder bin ich Produzent? Das ist das Erste, was ich mich fragen muss.
Okay.
Wenn ich Produzent bin, werde ich immer auch wenn es ein Endkundenprodukt ist, zum Endkunden wollen. Mhm. Der Handel übernimmt da die Aufgabe genau dieser Funktion. Distribution, einen Warenkorb zusammenstellen, der für den Kunden einfach Sinn macht, etc. Aber man muss sich auch die Frage stellen, wenn man sich das stationäre Kaufverhalten anschaut, wenn man sich anschaut, wie viele stationäre Läden in den letzten 10 Jahren geschlossen haben, ich habe jetzt nur die Daten aus Deutschland in Erinnerung, ich glaube 20% sind zurückgegangen.
Ja.
Dann muss man sich die Frage stellen, bin ich in einem Sortiment oder in einem Segment tätig, welches von dieser Entwicklung berührt wird oder nicht. Wenn es berührt wird und ich schaue zu, dann ist das eine Entscheidung, die man, also derjenige trifft die Entscheidung aus irgendeinem Hintergrund.
Okay. Ja, gerade die Modeindustrie ist ja sehr gerüttelt und gebeutelt, ganz klar, weil das E-Commerce schon sehr lange sozusagen erfolgreich gemacht wird. Aber es gibt halt viele Branchen wie die Baumärkte, die auch versuchen, sozusagen Fuß zu fassen. Und da merkt man halt sehr, sehr stark, halt dort, wo keine Beratung ist, das sind halt die Artikel, die ich halt online kaufe. Ne? Und da haben sie natürlich auch das Problem der Preisvergleichsportale, dass es nur mal beim Preis geht. Ne? Das ist das große Problem im E-Commerce-Bereich.
Nicht? Warum nicht? Also wenn es nur um den Preis gehen würde, dann würde es ein Unternehmen geben. Oder zwei vielleicht.
Okay.
Aber es geht eben nicht nur um den Preis. Es geht um Vertrauen. Es geht um, habe ich als Kunde, wenn ich bei diesem oder jenem Shop einkaufe, habe ich eine Erwartung, wird die erfüllt? Trifft dieser oder jene Shop auch meine moralischen Ansprüche, die ich an Konsum habe? Gerade das ist in Zeiten, wo wir uns aktuell befinden, wird das messbar mehr, auch für uns. Schaffen wir den Kunden, wenn er ein Produkt kauft, die Fragen zu diesem Produkt zu beantworten.
Mhm.
Und auch 2026 sind noch immer so viel unglaublich schlechte Serviceleistungen, Produktinformationen im Umlauf. Das ist unerklärlich.
Das klingt super, aber wie schafft es dann, dass sozusagen ein User sozusagen nicht bei Amazon einkauft, sondern bei euch? Ich meine, er hat ja dann die Wahl, der quasi schaut, okay, Preisstruktur, Amazon ist vielleicht ein böses Unternehmen, weil halt gewisse Dinge nicht funktionieren, aber trotzdem kriege ich da mein Produkt günstiger. Und ihr sagt, okay, wir sind nice und vielleicht kurz Produkt ein bisschen mehr, kauft es bei uns ein, aber ist das die Realität?
Die Realität ist, dass wir in vielen Bereichen Kunden günstiger oder besser einkaufen können als Amazon.
Okay.
Aber zu sagen, Amazon ist kein Mitbewerb, es wäre gelogen. Es wäre gelogen. Aber wir sind in der Lage, uns aus einer Marketingperspektive, aus einer Ad-Perspektive, okay, aus einer Kundenakquisitionsperspektive in den Segmenten, in denen wir uns bewegen, das sind ja Massenmarktsegmente, gegen Amazon zu behaupten.
Okay. Wie viel Geld gibt es sozusagen für Kundenakquisen aus, anteilsmäßig? Wie viel E-Commerce-Shop?
Wir haben einen Overall Ad Spend von um die bisschen über 4%.
4%, okay, ja, alles klar.
Könnte mehr sein noch.
Manche sind bis zu 10%, ne?
Genau. Ja. Also wir kommen von einer Phase, wo wir eben, also wir sind super effizient unterwegs. Okay. Wir wollen das in den nächsten Jahren eben auch schon stückweise anheben, um stärker in den Neukundenakquise-Bereich zu gehen. Und eben entsprechend dann die Maßnahmen hinten raus mit Richtung Kundenbindung für die Retention einfach zu sorgen. Aber Marketing-Spend von um die 4%, das ist schon am unteren Ende.
Gut, jetzt haben wir viel über Online gehört, über Offline, Krisen, Comebacks und Co. Ich möchte jetzt ein bisschen auf unser Reifegradmodell eingehen. Bei unserem digitalen Reifegradmodell bewerten wir 13 Dimensionen in 4 Hauptbereichen. Und es gibt die 4 Hauptbereiche Strategie, Prozesse, Ressourcen und Systeme. Und da jetzt ein kleiner kurzer Hinweis für unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr euren eigenen Standpunkt sozusagen checken wollt, wie digital reif ihr seid, dann könnt ihr das tun auf der www.digitalreifegrad.com Webseite. Da gibt es einen kostenlosen Check dazu. Kommen wir zurück auf diese 4 Hauptbereiche Strategie, Prozesse, Systeme und Ressourcen. Wenn du jetzt die Nice Shops einschätzen müsstest von der Skala 0 bis 10, wo steht ihr da bei der Strategie? Seid ihr da sozusagen in dem digital reif, was die Strategie betrifft, oder seid ihr dann noch sozusagen in dem Fokus 4 bis 5 oder 5 bis 6 unterwegs?
Ich würde uns eine 9 geben.
Eine 9?
Ich würde uns eine 9 geben, weil wir ein rein digitales Unternehmen mehr oder weniger sind.
Okay.
Warum gebe ich uns keine 10? Weil wir einen Punkt würde ich uns abziehen, einfach aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um KI, dass da schon noch einiges möglich ist.
Wie ist es bei den Prozessen? Also ein ganzes Hauptfeld Prozesse, wie schaut es da aus?
7.
Okay. Bei den Systemen?
10.
10?
Ja.
Und Ressourcen, Riesenthema?
Im Sinne von?
Dass ihr ausreichend Ressourcen habt, um all das sozusagen umsetzen zu können, was ihr sozusagen vorhabt.
7.
Eine 7?
7, laut und deutlich.
7, okay, alles klar. Gut, da kommt ein ziemlich hoher Wert raus, ne?
Ja.
Also der Durchschnitt, also bei unseren Reifegrad-Checks, wenn wir das mit Unternehmern machen, die ganz wirklich tollen Unternehmern schaffen einen Durchschnittswert von 7. Ja. Und wenn ihr da sozusagen, ihr seid dann schon bei 8 bis 9, was schon sehr, sehr hoch ist. Ne?
Naja, wir sind von Anfang an so gebaut, möglichst alles, was irgendwie digital abbildbar oder optimierbar ist, entsprechend zu machen.
Ja, aber es ist nicht ein Fehler, weil also wir sehen ja bei unserer Beratung, wir sagen immer Digital First, aber nicht Technik First. Ja, weil viele gehen ja her und sagen, okay, ich kaufe zuerst die Technik ein und dann denke ich über die Geschäftsprozesse nach. Das ist ein bisschen das Problem, was viele Unternehmen haben.
Genau deswegen und genau aus diesem Grund sind wir technisch so strukturiert, wie wir strukturiert sind. Weil wir unsere Software um die Prozesse bauen und nicht unsere Prozesse einer gekauften Software anbinden. Wenn ich anschaue, wie wir Geschäft machen, in wie vielen, damit über welche Produktkategorien hinweg,
ja,
über welche Ländergrenzen hinweg, über welche Zollgrenzen hinweg, über welche Gefahrengutthemen hinweg, das bildet dir kein fertiges System ab. Jetzt müsste ich unterschiedliche Systeme kaufen, zusammenstoppeln, gibt es alles mittlerweile schon fertig,
ja,
aber ich optimiere dann mein Geschäft auf eine Software und das ist einfach falsch herum.
Okay, aber du brauchst vorher die Strategie.
Ja, wir waren immer schon so aufgesetzt.
Okay.
Also das ist halt der Vorteil oder einer der Vorteile, den wir haben. Andere Unternehmen haben andere Vorteile. Wir haben von Anfang an gedacht, wir bauen unsere Software um einen bestmöglichen Prozess herum und nicht machen unser Geschäft von Entwicklungen anderer Unternehmen abhängig.
Okay, ist das jetzt ein Fehler, den viele Mittelständler im E-Commerce machen, gabst, dass sie sich einfach was einkaufen und nicht drüber nachdenken, was sie sich einkaufen?
Nein, die Frage ist einfach, am Ende des Tages läuft es wirklich immer darauf raus, was ist meine Unternehmensstrategie? Und wie schaut die Online-Sparte in dieser Unternehmensstrategie aus? Inwiefern bin ich bereit, meine aktuellen Geschäftsprozesse oder auch Erlösströme zu hinterfragen? Und mit welchem Tool erreiche ich das am besten? Wenn ich jetzt ein Mittelständler bin, der mit Softwareentwicklung noch nie was am Hut hatte und zu dem Schluss komme, ich muss mir alles selbst entwickeln, ist die Frage, ob das halt von Erfolg gekrönt sein wird oder ob man sich überlegt, wie muss ich mein Geschäft anpassen, um mit bestehenden Tools einfach zurechtzukommen, wenn man so möchte. Ist immer die Frage, was habe ich und mit was kann ich arbeiten, wo ich hin möchte.
Okay, aber man muss ja dann, wenn ich mit fertigen Tools arbeite, viele Abstriche machen. Das heißt, ich muss mich danach orientieren.
Ja. Kann sein. Okay. Wie immer, den warmen Eislutscher gibt es nirgends.
Aber was glaubst du, was ist so der teuerste Fehler, den ein Mittelständler machen kann im E-Commerce?
Sich sein Geschäftsmodell nicht zu hinterfragen.
Okay.
Grundsätzlich das Geschäftsmodell wirklich von Grund auf. Wenn ich mir jetzt den Handel anschaue, wenn ich mir jetzt anschaue, die Entwicklungen rund um KI, die möglich sind, ob sie kommen oder nicht, ist ja wieder ein anderes Thema, aber ich muss mich damit beschäftigen, was passiert, wenn Agentic Shopping in Europa, das ist ja ein deutlicher Unterschied zu den Vereinigten Staaten, aber in Europa kommt. Was bedeutet das dann für mein Shop-Frontend? Was bedeutet das für meine Logistikprozesse? Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was passiert, wenn es nicht kommt und ich jetzt schon die Mega-Invests habe? Wie kann ein Investitions- und auch Entwicklungspfad ausschauen, um bereit zu sein, für was auch immer kommen möge? Wie gehe ich um mit dem Trend, dass immer mehr Produzenten zum Endkunden wollen? Wie stelle ich mich damit auf? Wie schaffe ich es vielleicht, meine Logistik, Fulfillment, Dienstleistung zu platzieren? Genau. Okay. Also man muss, es gibt eigentlich keinen Moment, wo man sich auf seinem Geschäftsmodell oder auf seinem Erfolg oder auf seinem Vorteil ausruhen kann.
Neben Systemen, Prozessen und Strategie gibt es auch das Thema Ressourcen. Da ist ja das große Thema, dass viele Unternehmer gar nicht wissen, wo kriege ich die Ressourcen eigentlich her, die ich dann für den E-Commerce-Bereich brauche. Dann ist es besser, sich die extern einzukaufen oder soll ich die eher in-house sozusagen aufbauen? Was sagst du dazu?
Auch das, und das ist, tut mir leid, jetzt ein bisschen eine Standardantwort, auch das hängt von meiner Strategie ab. Wenn ich sehe, dass Online oder Online-Marketing oder E-Commerce oder was auch immer für meinen Geschäftserfolg zukünftig massiv relevant ist, wird oder bleibt, muss ich mal die Frage stellen, möchte ich hier permanent von Dritten abhängig sein? Wenn ich mir permanent Leistung von Agenturen in einen Bereich zukaufe, der für meinen Erfolg oder für mein Überleben wichtig ist, dann bin ich von einem Dritten abhängig, den ich nicht steuern kann. Mein Hausverstand sagt mir, das möchte ich nicht.
Okay.
Es kann sein, dass ich das als Starthilfe brauche, aber mittel- und langfristig, wenn es essentiell für den Geschäftserfolg ist, ein No-Go.
Zum Schluss wird es doch einmal ganz persönlich mit unseren klassischen 1, 2, 3 Fragen.
1, 2, 3.
Bei der ersten Frage gibt es eine Antwort, man nicht klärt, bei der zweiten 2, bei der dritten 3. Die erste Frage, wenn du heute auf Nice Shop blickst, was ist das eine große Ziel, das du bis 2030 unbedingt noch erreichen möchtest?
1.
Jetzt muss ich kurz nachrechnen. Bis 2030, ich möchte bis 2030 noch möglichst viele Kolleginnen und Kollegen in der Nice Shops onboarden.
Okay. Zweite Frage. Be nice ist ja eure Philosophie. Was sind die 2 Momente, in denen Führung für dich besonders anspruchsvoll wird?
2.
Anspruchsvoll wird Führung dann für mich, wenn offensichtlich wird, dass mein Gesprächspartner und ich unterschiedliche Absprungspunkte haben oder unterschiedliche Vorstellungen vom Ist-Stand und es um vielleicht irgendein negatives Thema geht und da ausreichend beiderseitig einfach Empathie zu zeigen. Dann ist Führung einfach spannend, wenn man sieht, okay, die Grundlage ist vielleicht, haben wir ein Missverständnis und auf Basis dessen sind dann einfach Fehler entstanden. Kannst du davon irgendwas vorstellen? Und das Zweite ist, wann wird Führung...
Anspruchsvoll, wenn sich nicht mal alle lieb haben.
Na, Führung wird für mich dann anspruchsvoll, wenn mir bewusst wird, dass ich in der Vergangenheit vielleicht etwas nicht ausreichend gut oder nicht transparent genug geteilt habe und das für Missverständnisse sorgt.
Okay.
Das aufzuräumen.
Okay. Dritte Frage. Wenn du drei Dinge in ein Paket an den österreichischen Mittelstand packen könntest, drei Learnings oder drei Ratschläge, drei Erkenntnisse aus eurer Reise, was käme denn dann in dieses Paket hinein?
Ich würde sagen, Mut, Freude an der Arbeit mit Menschen, weil genau das ist Führung, Arbeit mit Menschen und eine Kombination aus Größenwahn und Respekt für den Mitbewerb.
Das ist cool. Größenwahn finde ich super. Gut, Christoph, vielen Dank für das außergewöhnliche Gespräch. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema E-Commerce zu reden. Ich nehme für mich mit, Be Nice ist mehr als nur ein Aufkleber an der Tür. Es ist eine Haltung, die auch schwere Krisen überwinden kann und auch starke Comebacks ermöglicht. Und ihr beweist ja mit eurem Unternehmen sehr, sehr stark, dass Nischen oft klüger sind als die große Bandbreite. Ihr beweist auch, dass Partnerschaften mehr bringen als reiner Konkurrenzkampf. Und beweist auch, dass Führung auf Augenhöhe nicht nur funktioniert, sondern auch skalieren kann. Das ist das, was ich für mich mitnehme.
Du hast das besser zusammengefasst, als mir das gelungen ist.
Alles super, danke. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir im Himmel hier sitzen durften. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für dein Interesse.
Bitte gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mehr über Christoph Schreiner und die Arbeit von Nice Shops erfahren wollt, vernetzt euch doch mit ihm auf LinkedIn, besucht niceshops.com oder schaut einfach in den Cosmeterie Store in Wien vorbei. Alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Episode. Und wenn euch diese Folge inspiriert hat, dann folgt uns doch auf Spotify, Apple Podcast und YouTube, dann verpasst ihr sicherlich keine Digital First Insights mehr. Und wenn ihr selbst vor der Herausforderung steht, euer Unternehmen digital zu transformieren, wir bei 1-2-3-C Digital Consulting unterstützen euch mit unserem digitalen Reifegradansatz von strukturierten Readiness-Checks bis hin zu E-Potenzialanalysen und zu konkreten Roadmaps. Schaut gerne auf unseren Webseiten vorbei oder startet direkt mit unserem kostenlosen digitalen Reifegrad-Check zu finden auf www.digitalerreifegrad.com. Bis zum nächsten Mal, bleibt mutig, bleibt aber auch neugierig. Digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 1-2-3-C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.